ARD. Das Wissen. Die Französin Gisèle Pelicot hat einen der eindrücklichsten Sätze unserer Zeit formuliert. Die Scham muss die Seite wechseln. Am 19. Dezember 2024, vor einem Jahr, steht sie vor dem Gericht in Avignon, umringt von Kameras und Mikrofonen. Gerade ist ihr Ehemann verurteilt worden. Jahrelang hat er Gisèle Pelicot betäubt und von Dutzenden Männern vergewaltigen lassen.
Ich denke auch an all die Opfer, die keine Anerkennung bekommen haben und deren Geschichten oft nicht erzählt werden. Ich will, dass ihr wisst, dass wir den gleichen Kampf ausfechten.
Kein Opfer sexualisierter Gewalt soll sich mehr schämen müssen. Millionen Frauen weltweit solidarisieren sich mit Gisèle Pelicot. Und was ist mit den Männern?
Es muss bei den Männern ein Bewusstsein entstehen darüber, dass das etwas mit ihnen als Mann zu tun hat, auch wenn sie selbst nicht Täter sind und auch wenn sie selbst nicht gefährdet sind und wenn sie selbst auch nicht potenziell gewalttätig sind.
Ein Jahr nach dem Pelicot-Urteil. Wie wechselt die Scham die Seite? Von Lukas Meyer-Blankenburg.
Gisèle Pelicots Ehemann sowie die mit ihm angeklagten 50 Männer sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Im Oktober 2025 endete ein letzter Berufungsprozess. Das Pelicot-Strafverfahren war eines der international meistbeachteten der vergangenen Jahre. Vor allem, weil Gisèle Pelicot sich dazu entschlossen hatte, den Prozess öffentlich abhalten zu lassen. Anders als sonst üblich bei schweren Sexualverbrechen. Denn die meisten Opfer sexualisierter Gewalt wollen nicht, dass die intime Grenzverletzung, die ihnen angetan wurde, öffentlich diskutiert und kommentiert wird. Die Täter dagegen zeigen in der Regel keine Scham. Warum und wie sich das ändern könnte, darum wird es etwas später gehen. Sie habe die Entscheidung nicht bereut, ihren Fall öffentlich verhandeln zu lassen, erklärt Gisèle Pelicot am Tag der Urteilsverkündung vor ihren Unterstützerinnen. Und dann sagt sie:
Ich vertraue nun auf unsere Fähigkeit, gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, in der alle Menschen, Frauen und Männer, in Harmonie, gegenseitigem Respekt und Verständnis leben können.
Erstaunliche Worte einer Frau, die von ihrem Ehemann über Jahre hinweg so massiv hintergangen und ausgebeutet wurde. Wie gerechtfertigt ist Gisèle Pelicots Hoffnung? In Frankreich habe der Prozess tatsächlich einiges bewegt, bilanziert ARD-Korrespondentin Julia Borutta ein Jahr nach dem Urteil vom 19. Dezember 2024. Gisèle Pelicot sei zu einer Ikone der französischen Frauenbewegung geworden. Ihre Geschichte habe dazu beigetragen, die Gesellschaft für das Thema Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Missbrauch von Drogen für sexuelle Handlungen zu sensibilisieren.
Also über Monate hinweg haben sich Frauenorganisationen mobilisiert. An vielen Kaffeetischen, zu Hause in der Familie, unter Freunden wurde diskutiert, was bisher falsch läuft zwischen Männern und Frauen. Und der Fall hat Frauen Mut gemacht.
Es geht darum, sichtbar zu machen, was Männer Frauen antun. Opfer sexualisierter Gewalt seien Pelicots Beispiel gefolgt und hätten sich dazu entschlossen, ihren Strafprozess öffentlich abzuhalten, sagt Julia Borutta. Das französische Parlament hat außerdem eine Gesetzesänderung bei Vergewaltigungen beschlossen. Es gilt nun in Frankreich die Ja-heißt-Ja-Regel. Das heißt, das Ausbleiben eines Neins und Schweigen aus Angst dürfen nicht als Zustimmung gewertet werden. Eine klare rechtliche Verbesserung. Aber was auffällt, schon beim Prozess vor dem Gericht in Avignon sind es vor allem Frauen, die Gisèle Pelicot unterstützen. Es sind Politikerinnen, die für schärfere Gesetze kämpfen, Aktivistinnen, die mit Kampagnen auf das Problem sexualisierter Gewalt hinweisen. Wo sind die Männer?
Es müsste im Prinzip so etwas Ähnliches auf Seiten der Männer auch geben, so eine Art Aufschrei oder eine Art Empörung darüber, die zum Ausdruck bringt, wir ertragen das eigentlich nicht mehr.
Das sagt Rolf Pohl. Kaum jemand hat sich in Deutschland so intensiv mit Männlichkeit, mit männlicher Sexualität und dem Geschlechterverhältnis beschäftigt, wie der Soziologieprofessor aus Hannover. Eine deutliche Reaktion der Männer auf den Pelicot-Prozess hat er vermisst. Männer, die die Taten anderer Männer verurteilen.
Also wir ertragen das nicht mehr, ständig konfrontiert zu werden mit dieser Art von alltäglich gewordener Übergriffigkeit, von Gewaltförmigkeit, von Brutalität und von absurden Zurschaustellungen der eigenen Frauen, der Ausbeutung, Unterdrückung der eigenen Frauen, was ja wirklich eine sehr merkwürdige Motivation auch zu sein scheint. Und wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir ein Stück weit diese Motivation teilen, nämlich den Teil dieser Motivation, der auf eine perfekte und komplette Kontrolle der Frau hinausläuft.
Der Fall Pellicot weise auf ein strukturelles Problem von Männlichkeit hin, betont Rolf Pohl. Auf ein Problem, mit dem sich alle Männer beschäftigen müssten. Unsere Gesellschaft deute das Männliche immer noch als das dominante Geschlecht. Trotz aller rechtlichen und sozialen Errungenschaften in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter.
Männer unterliegen immer dem Druck, sich als das wichtigere, überlegene und Geschlecht zu entwickeln, zu setzen. Und diese Setzung, wenn sie in Gefahr gerät, versuchen immer unter Beweis zu stellen oder wiederherzustellen. Das heißt, wenn Männer in eine Krise geraten, dann wird das immer auch als eine Krise oder häufig als Krise der Männlichkeit erlebt. Und dann passieren Gewaltbereitschaften bei Männern, von denen man es eigentlich nicht für möglich gehalten hat.
Rolf Pohl und andere Fachleute beobachten eine Zunahme sexualisierter Gewalt und einen internationalen Backlash, den Rückfall in klassische Geschlechterrollen. Gefördert werde diese Entwicklung von rechten politischen Bewegungen und Führungspersönlichkeiten wie Donald Trump, Influencern wie Andrew Tate oder in Deutschland besonders von Vertretern der AfD. So forderte etwa der Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen, Björn Höcke, schon 2015 auf einer Demo in Erfurt.
Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
Daraus folgt, dass Frauen zu schweigen hätten, kontrolliert werden müssten. Männerbewegungen wie die Incels, unfreiwillig zölibatär lebende Männer oder die MGTOW, Men Going Their Own Way, Hardcore-Maskulinisten, treten zunehmend aggressiver auf, um ihre Forderungen zu verwirklichen. Online betreiben sie eine regelrechte Hetzjagd auf Frauen, besonders auf solche, die öffentlich und selbstbewusst auftreten. Die Das Wissen-Folge Toxische Männlichkeit, die Weltsicht der Wutmänner, beschäftigt sich ausführlich mit der maskulinistischen Ideologie und dem Wunsch ihrer Vertreter nach einer männlicheren Gesellschaft. Der Hass und die Verachtung, die Frauen online entgegenschlagen, sind in der Regel sexuell konnotiert. Die Frauen werden nicht nur beschimpft, ihnen wird auch regelmäßig mit Vergewaltigung gedroht. Sie werden entweder als Huren oder Schlampen bezeichnet oder umgekehrt als prüde und verstockt, als, Zitat, Luder, die mal wieder richtig durchgefickt werden müssten. Solche sexuellen Gewaltfantasien sind ein fester Bestandteil männlicher Rhetorik gegen Frauen und, auch wenn sie hier nur in Auszügen zitiert werden, schwer zu ertragen. In der Das Wissen-Redaktion haben wir uns dazu entschieden, die Männer im Wortlaut wiederzugeben und ihre Taten explizit zu schildern. Begriffe wie schweres Sexualdelikt oder sexualisierte Gewalt sind abstrakt. Die Taten sind es nicht. Und sie nicht zu beschreiben, ist keine Fürsorge gegenüber den Opfern, sondern es bedeutet, die Täter zu schützen. Schließlich geht ihr Verlangen nach Dominanz über Frauen so weit, dass sie betäuben und vergewaltigen. Rolf Pohl.
Das ist eine vollkommen krasse, perverse und extreme Form der Kontrollaneignung, die dann auch noch geteilt wird von Männern, die dann so eine Art homosoziale Vergemeinschaftung bilden, von Gleichgesinnten, die eigentlich genauso empfinden und das dann zum Zweck auch der sexuellen Ausbeutung ausnutzen.
Dominique Pellicot aus dem südfranzösischen Mazan, der Ehemann von Gisèle Pellicot, wird in Medienberichten oft Monster genannt. Die Tageszeitung Bild betitelte ihn als den Teufel von Avignon. Zuschreibungen, die dafür sorgen, dass die Täter und ihre Taten als etwas angesehen werden, das mit Otto Normalmann nichts zu tun hat. Eine Distanzierung, die für den Soziologen Rolf Pohl ein Fehler ist. Sie verhindere, an die Strukturen des Problems männlicher Gewalt zu gehen. Und sie verhindere auch, dass sich Männer schämen für das, was sie getan haben, was sie heimlich gutheißen oder bewundern. Oder dass sie schweigen, wenn Frauen beleidigt, erniedrigt und angegriffen werden. Dass sie lachend und völlig leichtfertig den schrecklichen Satz sagen, du willst es doch auch. selbst wenn der Kontext gewaltfrei ist. Ganz ähnlich sieht es die französische Philosophieprofessorin Manon Garcia von der Freien Universität Berlin. Sie hat sich täglich in die Schlange der Wartenden gestellt, um den Prozess in Avignon vor Ort mitzuerleben. In ihrem Buch darüber mit dem Titel »Mit Männern leben« beschreibt sie einen sehr persönlichen Aha-Moment.
Einer der erschreckendsten Aspekte des Vergewaltigungsprozesses ist die Normalität der Angeklagten. Es sind Männer jeden Alters, aller Berufe und aller Schichten. Sie haben nichts gemeinsam, außer ihrem Geschlecht.
Während des Prozesses werden die Videos der Vergewaltigungen im Gerichtssaal gezeigt. Entsetzlich viele, quälend lange. Dominique Pellicot hat alles gefilmt. Die tief betäubte Pellicot schnarcht, während sie ausgezogen und penetriert wird. Trotzdem betonen viele Angeklagte vor Gericht ihre Unschuld, reden sich raus, zeigen kein Schamgefühl, sondern meinen, Dominique Pellicot hätte sie erpresst. Oder sie stellen sich dumm, behaupten, sie hätten nicht gewusst, dass Giselle Pellicot wirklich betäubt gewesen sei. Dabei lassen die Videos keine zwei Meinungen zu. Was Manon Garcia darüber hinaus noch mehr verstört, ist die Art und Weise, wie die Täter von anderen Männern verteidigt werden. Sie schreibt,
es ist absolut sicher, dass die Männer Dominique Pellicot nicht anzeigten, nachdem sie von ihm eingeladen worden waren. Ebenso, dass die Männer, die dorthin gingen, ihren Freunden und Brüdern davon erzählten. Paul G. erklärte, seine Freunde hätten ihm gesagt, dass so etwas doch eine Vergewaltigung sei. Gendarmen sagten im Zeugenstand aus, um ihren Freund Joseph C. zu verteidigen, obwohl er die Tat gestanden hatte, und erklärten, dass er ein vorbildlicher Typ sei und dass die Gendarmerie sich glücklich schätzen könne, ihn in ihren Reihen zu haben. Diejenigen, die es wussten, sagten nichts. Und diejenigen, die es schließlich erfuhren, blieben bei ihrer Unterstützung. Brüderlichkeit statt Gerechtigkeit.
An den Tagen nach den Vergewaltigungen hat Giselle Pellicot Unterleibsschmerzen, die sie sich nicht erklären kann. Ihr Ehemann hat so getan, als würde er ihr helfen wollen, mit ihr zum Arzt gehen. Das klingt alles genauso schrecklich, wie es ist. Für Manon Garcia ist der Pellicot-Prozess einer, der für sie als Frau grundsätzliche Fragen aufwirft. Sie kann die von Giselle Pellicot ausgedrückte Hoffnung auf eine friedliche Gemeinschaft von Mann und Frau nicht teilen. Der Prozess habe ihr Verständnis von einem gesellschaftlichen Miteinander mit Männern zutiefst erschüttert, schreibt sie.
Wenn es einem einzelnen Mann in einem kleinen Flecken wie Marzahn gelingt, mindestens 70 verschiedene Männer, die in einem Umkreis von weniger als 50 Kilometern wohnen, zu sich nach Hause zu holen, wie viele Männer gibt es dann in Frankreich, die bereit sind, eine bewusstlose Frau zu vergewaltigen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet?
Hat jeder Mann insgeheim die Fantasie, sich an einer wehrlosen Frau zu vergehen? Schlummert in jedem ein potenzieller Vergewaltiger, der sich Bahn bricht, sobald sich ihm die Gelegenheit dazu bietet? Diese Fragen werden nicht nur in Frankreich diskutiert. Sie werden auch in Deutschland gestellt. Denn der Pellicot-Prozess klingt zwar wie ein extremer Einzelfall, es ist aber zu befürchten, dass er genau das nicht ist. Fast zeitgleich zum Prozess in Avignon sorgen zwei Journalistinnen aus Deutschland mit ihren Enthüllungen für Entsetzen.
Mein Name ist Isabel Ströh. Ich bin Journalistin beim NDR und bei Steuerung F. Gemeinsam mit meiner Kollegin Isabel Bär habe ich ein internationales Vergewaltigernetzwerk auf öffentlich zugänglichen Pornoseiten und in geschlossenen Chatgruppen aufgedeckt.
Isabel Ströh und Isabel Bär haben tausende Videos gefunden, auf denen zu sehen ist, wie bewusstlose Frauen vergewaltigt werden. Zum Teil mit hunderttausenden Abrufen. In Online-Foren oder in Chatgruppen des Messenger-Dienstes Telegram posteten Hunderte, manchmal Tausende Teilnehmer, darunter auch viele User aus Deutschland.
Nutzer haben sich ausgetauscht, wie sie heimlich Frauen betäuben können, welche K.O.-Mittel sie da benutzen, mit Dosierungen, mit Links zu Online-Shops, wo man diese Mittel bestellen könne. Die Nutzer haben auch darüber geschrieben, wie die Frau es möglichst dann später nicht merkt. Also wirklich sehr detailreicher Austausch, wie eben vorgegangen werden kann.
Die Ergebnisse von Isabel Ströß und Isabel Beers Recherche lassen sich im ARD-Podcast 11KM Stories unter dem Titel Rape Tapes anhören. Zum Teil nur schwer zu ertragen, aber trotzdem schwer zu empfehlen. Was schon den Journalistinnen auffiel, die Täter zeigten kein Unrechtsbewusstsein, von einem Gefühl der Scham ganz zu schweigen.
Sie teilen schlimmste Dinge und andere Nutzer schreiten auch nicht ein oder korrigieren das oder sagen, das geht jetzt zu weit, bitte nicht. Die einzige Grenze, die wir so gesehen haben, scheinen Aufnahmen von Kindern zu sein. Das ist so der einzige Punkt. Ansonsten, wir haben auch Aufnahmen gesehen, wo Tiere involviert waren. Also eine Scham haben die Täter nicht. Im Gegenteil, sie schreiben auch darüber, dass sie sich sehr sicher fühlen, dass sie selber sagen, das würde mir nie jemand glauben oder denken, dass ich so etwas tue. Ich bin ein sehr, sehr lieber Mensch. Nie im Leben würde jemand darauf kommen. Also sie machen sich auch noch eigentlich lustig darüber.
In ihrem Podcast haben Isabel Strö und ihre Kollegin Chatprotokolle nachsprechen lassen und veröffentlicht. Allein die Titel, die die User ihren Videos geben, lassen tief blicken. Wer das nicht hören möchte, sollte etwa 20 Sekunden lang weghören. Die Clips heißen zum Beispiel so:
Schlafende Freundin Analsex.
Schlafender Blowjob.
Ich habe meine bewusstlose Tochter
Betrunkener Arsch vergewaltigt.
Vergewaltigt, betrunken, echt.
Die hier zum Ausdruck kommende Verachtung hat nicht nur die NDR-Journalistinnen entsetzt, sie erschüttert auch Fachleute. Die Männer prahlen online mit ihren Taten und stacheln sich zu immer extremeren Taten an. Die Videos zeigen, wie die betäubten Frauen verhöhnt werden. Ihnen werden etwa mit Lippenstift oder Filzstift Schimpfwörter auf den nackten Körper geschrieben. Sie werden angespuckt und mit Gegenständen penetriert. Aber wer sich dafür schämt, sind schließlich die Frauen, wenn sie davon erfahren. Isabel Strö und Isabel Bär konnten eine Frau in Niedersachsen ausfindig machen, die von ihrem Ehemann über 15 Jahre lang betäubt und vergewaltigt worden war, ohne es zu merken. Im Podcast heißt sie Marlene. Die Kopf- und Unterleibsschmerzen, das Gefühl der Mattheit, das Marlene oft hatte, sie stammten von den Betäubungsmitteln, die ihr Mann ihr verabreichte, ohne dass sie davon wusste. Sie suchte etliche Ärzte auf und fand keinen Grund für die Beschwerden. Wie Dominique Pellicot war auch ihr Mann ein hochgradig manipulativer Charakter. Marlene hatte das Gefühl, in einer intakten und glücklichen Ehe zu leben. Ihr Ehemann gab vor, ihr helfen zu wollen. Ein perfides Täuschungsmanöver. Als er aufgrund der Recherchen der Journalistinnen verhaftet wurde, brach für Marlene ein Leben zusammen. Sie beschreibt, dass es ihr unmöglich geworden sei, noch jemandem zu vertrauen. Und das Gefühl der Scham begleite sie nun ständig. Sie wird weiter zum Opfer gemacht, erzählt Isabel Strö.
Die größte Scham ist wahrscheinlich, dass all diese Aufnahmen im Internet kursieren. Im Fall von Marlene aus Niedersachsen ist es auch so, dass sie uns gesagt hat, dass sie wirklich Sorge hat, dass diese Aufnahmen immer wieder im Internet landen, dass Leute sich das anschauen, runterladen und eben wieder hochladen. Und ja, in ihrem Beispiel wurden ja auch Aufnahmen wirklich millionenfach aufgerufen.
Andere Opfer sexualisierter Gewalt verspüren außerdem Scham, weil ihnen von ihrem Umfeld eine gewisse Mitschuld an den an ihnen begangenen Verbrechen zugeschoben wird. Ihnen wird dann zum Beispiel gesagt, sie seien eben naiv oder gutgläubig gewesen. Oder sie hätten sich aufreizend angezogen und den Täter so provoziert. Auch in der medialen Berichterstattung schwingen solche Wertungen immer noch mit, beobachtet Christine Melzer. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaften am Hannoveraner Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung und hat die mediale Berichterstattung über sexualisierte Gewalt in Studien analysiert. Medien trügen dazu bei, dass Opfer sich schämten, die Täter aber nicht. Dieses Muster habe Giselle Pellicot durchbrochen.
Weil sie von der Gewalt, die ihr passiert ist, nichts wusste. Das heißt, diese Vorwürfe, die vollkommen zu Unrecht, aber in anderen Kontexten, in denen sogenanntes Victim-Blaming betrieben wird, also die Beschuldigung des Opfers, das kann man ihr nicht vorwerfen, weil sie narkotisiert war, als ihr die Gewalt angetan wurde und weil sie jahrelang davon nichts mitbekommen hat.
So zynisch das klingt, aber wer betäubt vergewaltigt wird, dem kann man nur schwer vorwerfen, schuld daran zu sein. Sexualisierte Gewalt sei ein strukturelles Problem, betont auch Christine Melzer. Aber immer noch würden Medien einzelne Fälle hervorheben und skandalisieren. Und Fälle, in denen der Täter eine fremde Person war, kommen in der Berichterstattung unverhältnismäßig oft vor. In Wirklichkeit sind die meisten Täter Familienmitglieder oder enge Bekannte. Aber
Gewalt, die von Fremden ausgeht, hat mehr Nachrichtenwert, hat mehr Sensationen.
Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes würde über die Opfer sexualisierter Gewalt zudem weniger persönlich berichtet als über die Täter. All das führe beim Medienpublikum zu einer oft verzerrten oder falschen Wahrnehmung, sagt Christine Melzer. Indem Gisèle Pélicaud die Öffentlichkeit bei ihrem Strafverfahren zugelassen habe, habe sie den Medien ermöglicht, anders als sonst zu berichten.
Gisèle Pélicaud hat hier einen ganz großen Twist reingebracht, indem sie gesagt hat, die Scham muss die Seiten wechseln und hat gesagt, ihr dürft mich filmen, ihr dürft mich zeigen, ihr dürft meinen Namen nennen, ihr dürft die Informationen dieses Falles nach außen tragen. Und damit hatten Journalistinnen und Journalisten natürlich etwas, worüber sie überhaupt, ohne sehr abstrakt zu werden, Bericht erstatten können. Da gab es ein Gesicht, da gab es eine Frau, die sich gezeigt hat.
Medien könnten mit ihrer Berichterstattung zur Enttabuisierung sexualisierter Gewalt beitragen, fordert Christine Melzer. Im Idealfall würde die Gewalt so aus dem Privaten herausgezogen und öffentlich als gesellschaftliches Phänomen diskutiert. Führt das zu einem größeren Unrechtsbewusstsein, zu mehr Scham bei den Tätern? Die meisten Fachleute sind skeptisch. Was auf jeden Fall helfen würde, wäre, wenn Täter mehr Angst haben müssten, erwischt, angeklagt und zu Haftstrafen verurteilt zu werden. Aus dem Gefühl heraus, dass ihnen sowieso nichts passieren würde, posteten viele Täter ihre Videos online, oft sogar in öffentlich zugänglichen Foren. Doch viel zu oft werde trotz dieser belastenden Beweislage nicht ermittelt. Auch im Fall von Marlene hat es rund ein Jahr gedauert, bis die Ermittlungsbehörden auf die Dokumente der Journalistinnen reagiert haben. Ein Skandal, der jetzt intern aufgearbeitet werden soll.
Da, glaube ich, könnte man einfach noch mehr machen, zu dokumentieren und auch da zu ermitteln, weil eben diese Aufnahmen so frei, auch teilweise auf öffentlichen Pornoseiten, wo man sich teilweise noch nicht mehr für anmelden muss, die sind da hochgeladen und da könnte man dem Ganzen nachgehen.
Die Rechtslage in Deutschland könnte sich bald ändern. Angestoßen von den NDR-Recherchen diskutieren die Justizministerinnen und Minister der Länder, ob das Strafrecht verschärft werden muss. Überlegt wird zum Beispiel, Vergewaltigungsvideos zu dem Straftatbestand hinzuzunehmen, der Gewalttätigkeiten im Zusammenhang mit Pornografie unter Strafe stellt. Bisher sind der Besitz und das Verbreiten von Vergewaltigungsvideos nicht strafbar. Eine Rechtslücke, die aus Sicht der meisten Fachleute dringend geschlossen werden muss. Und nun zur entscheidenden Frage. Wie wechselt die Scham die Seite? Wie bringt man Täter, aber auch Männer, die potenziell zu Tätern werden könnten, dazu, sich zu schämen?
Ja, das ist eine interessante Frage.
Soziologe Rolf Pohl muss ein bisschen überlegen. Er sieht schon Fortschritte in den Angeboten für Männer, sich über Workshops alte Rollenmuster abzugewöhnen oder in Therapien ihre Neigung zur Gewalt anzugehen. Warum es bislang trotzdem nur wenige Therapieangebote gibt, erklärt die Das-Wissen-Folge Femizide verhindern, Männergewalt frühzeitig erkennen und stoppen. Auch Schule und Erziehung seien wichtige Hebel. Hier bemängeln Fachleute, dass es mittlerweile zwar deutlich mehr positive Role Models für Mädchen und junge Frauen gibt, für Jungs aber kaum. Immerhin, Väter verbringen heute deutlich mehr Zeit mit ihren Kindern als noch in den 1960er Jahren. Auch wenn das noch nichts darüber verrät, was sie ihren Kindern dabei vorleben. Rolf Pohl fordert mehr Sensibilität für kulturelle Stereotype, für Geschlechterrollen, für Sprache.
Wir brauchen nicht weniger Gender, wir brauchen mehr Gender.
Rolf Pohl ärgert sich darüber, dass die nötigen gesellschaftlichen Diskussionen über Sexualität und Geschlechterrollen immer wieder verebben. Wenn der renommierte Soziologe auf seine jahrzehntelange Forschung zu männlicher Sexualität zurückblickt, zieht er ein düsteres Fazit.
Ich habe mich mit der Männlichkeits- und Männlichkeitsgewalt- und Sexualitätsthematik angefangen zu beschäftigen, Anfang bis Mitte der 90er Jahre im Kontext der bekannt gewordenen sexuellen Gewalt in den Kriegen in Ex-Jugoslawien. Das heißt, für mich war diese Kombination von Gewalt und Sexualität in Verbindung mit Männlichkeit von Anfang an ein sehr zentrales Thema gewesen und ich war von Anfang an unglaublich erschreckt, zu was Männer imstande sind und fähig sind. Und dieses Erschrecken hat eigentlich nie nachgelassen. Es ist nicht weniger geworden. Es ist keinem Optimismus gewichen, trotz vieler positiver Ansätze, die wir auch sehen und die wir auch stärken müssen.
Philosophieprofessorin Manon Gassiat lassen die Erfahrungen des Pélicaud-Prozesses nicht los.
Wie kann man auf dem Trümmerfeld, das die männliche Sexualität darstellt, noch etwas aufbauen?
Mit der Philosophin Anke Hill greift Manon Garcia den Begriff des Voropfers auf, die spezifische Bedrohung, mit der alle Frauen und Mädchen lernen müssten zu leben, nämlich Opfer einer Vergewaltigung werden zu können.
Aber Voropfer bedeutet nur, dass uns die Vergewaltigung als mutmaßliches Schicksal dargestellt wird. Es bedeutet nicht, dass wir tatsächlich als Opfer betrachtet werden, wenn es uns passiert. Wir müssen uns vor der Unfähigkeit der Männer, sich zu kontrollieren, schützen. Und jeder Übergriff wird zunächst als ein Versäumnis derjenigen gesehen, die die Männer kennen und sich besser schützen sollten. Die Schuld liegt auf jeden Fall bei uns.
Am 19. Dezember 2024, dem Tag der Urteilsverkündung gegen Dominique Pellicot und die 50 Angeklagten, spricht Gisèle Pellicot in einer Art Schlussstatement zu den Menschen vor Gericht. Sie ist sich offenbar ihrer Vorbildfunktion bewusst und fordert, Vergewaltigung nicht länger zu bagatellisieren.
Ich denke auch an alle anderen Familien, die von diesem Drama betroffen sind. Und schließlich denke ich an die nicht anerkannten Opfer, deren Geschichten oft im Verborgenen bleiben. Ich möchte, dass sie wissen, dass wir denselben Kampf führen.
Gisèle Pellicot hat mit ihrer Entscheidung, den Prozess gegen ihren Ehemann öffentlich verhandeln zu lassen, allen Opfern sexualisierter Gewalt einen großen Dienst erwiesen. Unzählige, sehr ähnliche Fälle in Deutschland zeigen, Frauen zu betäuben und zu vergewaltigen ist kein extremer Einzelfall, sondern vermutlich sehr verbreitet. Immer noch sind es vor allem Frauen, die darauf hinweisen und dagegen ankämpfen. Die Behörden müssen bei Verdachtsfällen viel schneller ermitteln. Dass sie es bisher sogar bei vorliegenden Beweisen oft nur schleppend tun, ist skandalös. Auch die Strafgesetze sind immer noch zu lax, obwohl Vergewaltigungsvideos seit Jahren im Netz kursieren. Und die Männer tragen viel zu wenig dazu bei, männliche sexualisierte Gewalt gegen Frauen wirklich anzugehen. Deshalb endet diese Folge von Das Wissen mit einer harten Erkenntnis. Falls Sie eine Frau sind und falls Sie aufwachen und sich nicht an die Party von letzter Nacht erinnern können oder nicht wissen, woher immer wieder die Schmerzen kommen und warum Sie sich so müde fühlen, Sie müssen zumindest in Betracht ziehen, dass der Mann an Ihrer Seite etwas damit zu tun haben könnte. Falls es so ist, die Möglichkeit, dass er sich dafür schämt, ist gleich null.
Das Wissen.
Ein Jahr nach dem Pellicot-Urteil. Wie wechselt die Scham die Seite? Von Lukas Meyer-Blankenburg. Mitarbeit Julika Kott. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion Sonja Striegel. Regie Günther Maurer. Und hier noch einmal die Titel der beiden Folgen von Das Wissen, auf die wir hingewiesen haben. Femizide verhindern, Männergewalt frühzeitig erkennen und stoppen. Und toxische Männlichkeit, die Weltsicht der Wutmänner. Beide Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In den Shownotes haben wir außerdem Hilfsangebote aufgelistet, für Opfer sexualisierter Gewalt, aber auch für Männer, die keine Täter werden wollen.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.